Garlen, das Schattenspiel von Dane Rahlmeier. Ein Roman aus dem Rick Future Universum von Sven Matthias. Gelesen von Tim Gößler. Achter Teil. Auf der sterbenden Welt Virides wurden Garlen und Kirai von Drohunenkriegern angegriffen, nur um unvermittelt von einer Schar Menschen Hilfe zu erhalten. Es sind Mitarbeiter des Interstar-Konzerns, der versucht hat, die Ressourcen von Virides auszubeuten, bevor die Drohun hier aufgetaucht sind. Doch ohne ein Raumschiff sind sie auf Virides genauso gestrandet wie die Drohun. Der Anführer der Menschen, Parker, erklärt sich bereit, Garlen und Kirai bei der Suche nach dem Geist des Meeres zu helfen, wenn sie ihnen im Gegenzug helfen, von Virides zu entkommen. Weder Garlen noch seine Begleiter ahnen, dass der Kopfgeldjäger Gaurus Tech direkten Kurs auf den Planeten genommen hat. Und er wird die Jagd erst aufgeben, wenn Garlens Blut an seinen Händen klebt.
»Wir holen dich mit dem Teleporter hoch, wenn es Schwierigkeiten gibt«, sagte Kirai. Er schüttelte den Kopf. »Ah, das ging beim letzten Mal schon nicht. Die Masse da unten verzerrt die Biosignale. Ihr werdet mich nicht anpeilen können.« »Wieso bin ich nicht überrascht?« Kirais Schultern sanken herab. »Ich versuche, mich zu beeilen«, versprach er und küsste sie auf die Wange. »Ich nehme an, ihr habt nicht im Sinn, mir irgendwann mal zu verraten, was das alles hier soll.« Garlen grinste. »Hey, Sie lernen, Parker. Finde ich gut.« Ein Wirrwarr aus ständig wechselnden Farben und Farben, die keine Farben waren. Chaos. Dann ein greller Blitz. Sterne und All kehrten zurück. Direkt voraus leuchtete eine mattgrüne Welt, einsam in der perfekten Schwärze. Gaurus Tech lächelte. Irgendwo dort wartete seine Beute auf ihn. Garlen war auf einen Tauchgang vorbereitet gewesen. Am letzten Tag ihres Fluges nach Virides hatte er die Raumanzüge, die im Spind des Frachtraums der Vago lagerten, genauer inspiziert und festgestellt, dass es keine bloßen Raumanzüge waren, sondern Allzweckschutzanzüge. Sie konnten ihren Träger nicht nur vor dem Vakuum schützen, sondern auch vor jeglicher Strahlung, Giftgas, Biowaffen, Feuersbrünsten und dem Druck der Tiefsee. Der EMP-Schlag hatte die Elektronik von 3 der 6 Anzügen durchschmoren lassen. Der Rest hatte den Anschlag der Drohun voll funktionstüchtig überstanden. Nachdem Garlen in seinen Anzug geschlüpft war, passte sich dieser seiner Größe automatisch an, wobei die Hülle des Anzugs glänzte wie eine zweite Haut aus Silber. Garlen zog die Kapuze über, die vom Nacken des Anzugs hing, woraufhin sich deren Molekularstruktur zu einem Helm mit transparentem Visier verhärtete. Garlen berührte ein Tastenfeld an der Armbandkontrolle und nahm das Zischen wahr, mit dem sich der Anzug hermetisch versiegelte. Am Rand des Visiers erwachten Icons und Zahlen zu buntem Leben, Echtzeitdaten über Außentemperatur und Druck, Multispektralscans, durch gezieltes Blinzeln umzuschalten, seine Biosignale, Schwerkraft, Strahlung und ein Dutzend mehr. Die Anzeigen waren in Syndolonisch geschrieben, aber sein Übersetzerimplantat hatte keine Schwierigkeiten, sie ihm verständlich zu machen. Sauerstoff, das wusste er von seiner vorherigen Inspektion, wurde durch Pseudochlorophyll vom Anzug selbst aus dem ausgeatmeten Stickstoff hergestellt. In diesem Ding war er so sicher wie im Bauch seiner nicht vorhandenen Mutter. Die Raumanzüge, die sie auf der Eric gehabt hatten, wirkten dagegen wie klobige Blechbüchsen. Er ging zur Luftschleuse des Frachtraums, wartete, bis sich die innere Tür geöffnet hatte und betrat die geräumige Kammer dahinter, während die Tür sich hinter ihm wieder schloss. Dann befahl er dem Schiff, die äußere Tür zu öffnen. Die Kammer füllte sich augenblicklich mit grün-grauem Schnodder. Die Vago tauchte etwa 200 Meter tief. Das Visierdisplay verriet ihm, dass dort draußen ein Druck von 44 Goptri herrschte. Das waren gut 25 Bar. Der Anzug verhärtete sich sofort und passte sich den neuen Druckverhältnissen an. Alles, was Galen von ihnen spürte, war ein Hauch von Klaustrophobie, den er schnell abschütteln konnte. Glitschige Dunkelheit hüllte ihn ein. Er sah nur dank der Scannerdaten, die wie eine geisterhafte zweite Sicht auf das Visierdisplay gelegt waren, eine abstrahierte, falschfarbige Version der Realität. Er blickte nach unten, sah die Scannerdarstellung der Schwelle der Luftschleuse und das schleimige Nichts darunter. Er dachte an Ki und ob sie mit Parker und seinen Leuten klarkommen würde. An die Juhun, die jederzeit über sie herfallen konnten. Dann schob er all das beiseite, holte tief Luft und trat aus der Luftschleuse. Er versank sofort im Schleim. Langsam, wie in Zeitlupe, zog ihn die Schwerkraft hinab durch die zähe Masse. Zu langsam für seinen Geschmack. Also aktivierte er auf Knopfdruck die winzigen Schubdüsen an den Schultern des Anzugs und ließ sich von ihnen weiter nach unten drücken, 2 Meter pro Sekunde. Der Außendruck, wie ihn das Display freundlich ermahnte, wuchs mit jedem Zentimeter, während der kränkliche Glibber am Visier vorbeifloss, matt beleuchtet vom Schein der Displayanzeigen. Galen fühlte sich wie im Verdauungstrakt eines Ungeheuers, von allen Seiten von fleischiger Materie bedrängt. Unwillkommene Erinnerungen blitzten auf, wie der Geist ihn das erste Mal zu sich geholt und mit gallertartigen Armen in die Tiefe gezogen hatte. Er erinnerte sich noch gut an seine Panik von damals, die Angst vor dem Ersticken, vor dem Unbekannten. Die einzige Furcht, die ihn jetzt erfüllte, war, zu spät zu kommen. Es war so wenig, so verflucht wenig von dem lebendigen Ozean von Viridis übrig, und die Stimme des Geistes hatte so kläglich geklungen, so verwirrt wie die eines dementen alten Mannes. »Halt aus, Kumpel, nur noch ein bisschen, und sei es nur, damit wir uns voneinander verabschieden können.« Bald war er auf 900 Meter hinabgesunken. Der Außendruck betrug 100 Bar, die ihn zu rotem Gelee zerquetschen würden, sollte der Anzug versagen. Unter ihm, keine 300 Meter tiefer, zeigte der Scanner die lebendige Region des Meeres, ein grasgrünes Feld inmitten von Grau. Gleich würde er darin eintauchen, in den kümmerlichen Rest, der von seinem Freund übrig geblieben war. Ein Batzen Würmer schien sich in seinem Magen zu tummeln, seine Finger kribbelten unentwegt. Eine Art Fieber hatte seinen ganzen Körper erfasst. So nah. Er war dem Ziel so nah. Kirai verfolgte Galens Tauchgang über den Scanner der Vago. Er glitt mühelos in die Tiefe, fast als bewege er sich durch Wasser, anstatt durch diesen Auswurf dort draußen. Sie unterdrückte ein Seufzen. Sie wollte bei ihm sein, etwas tun. Nicht hier im Schiff sitzen und darauf warten, dass er zurückkehrte. Wenn sie wenigstens mit ihm hätte sprechen können. Der Terraner namens Parker dagegen war für ihren Geschmack viel zu gesprächig. Ah, ich hoffe, er macht es kurz da unten. Wir hängen schon viel zu lange auf diesem Planeten fest. Und wenn ich deine Miene richtig deute, siehst du das genauso. Ja, das tat sie. Aber sie hatte nicht vor, ihm das einzugestehen. Sie hörte, wie er in Garlands Sessel Platz nahm. Kirai, richtig?
Richtig, antwortete sie kühl.
Und wie weiter? Fragte er, seine Stimme freundlich charmant.
Nichts weiter, nur Kirai.
Varidur war der Name ihres Vaters gewesen. Sie hatte schon vor einiger Zeit beschlossen, dass sie ihn niemals tragen würde.
Verstehe.
Sie hörte Parkers leises Lächeln. Du gehörst nicht zur Futures Crew, oder? Erst jetzt sah sie ihn an. Ihr Blick war abweisend.
Nein.
Vielleicht sollte sie ihn zu den anderen Terranern schicken. Alles, was sie über den Mann gehört und von ihm gesehen hatte, ließ sie auf der Hut sein. Sie hatte gesehen, wie er die Schattenhelix angestiert hatte. Nachdem Galen ihm keine Antwort gegeben hatte, versuchte er es nun bei ihr.
Und kennt ihr euch schon lange?
Parker schlug die Beine übereinander und legte die gefalteten Hände in seinen Nacken, als wollte er eine Schau daraus machen, wie entspannt er war.
»Ich meine, du und der Junge.«
»Ewig«, log sie.
Obwohl, manchmal hatte sie das Gefühl, dass es stimmte.
»Dann hast du wahrscheinlich auch gewusst, was euch hier erwartet, hm?«
Wissen und Glauben sind zwei verschiedene Dinge, sagte sie. Er strahlte sie weiterhin an. Was auch immer das heißen soll. Hör zu, ich nehme an, er hat dir nur das Schlimmste über mich erzählt. Um ehrlich zu sein, so übel war es nicht. Er hob überrascht eine Braue.
Nein?
Nein, sie zeigte die Zähne als Parodie eines Lächelns. Es war noch viel übler.
Reizend. Er ließ seine gute Miene nicht fallen. Dieses Ding an seinem Arm, das ist neu, oder? Ich wusste es, dachte Kirai.
Sie entgegnete weiter seinem Blick,
blinzelte, aber sie sagte nichts. Parker rieb sich das zugewucherte Kinn. Sehr interessantes Design. Wo hat er es her? Und was tut es?
Sie schlug kokett mit den Lidern. Hübsch aussehen reicht nicht?
In den wenigsten Fällen, entgegnete Parker.
Kirai antwortete nicht.
Wirklich sehr interessant, sagte Parker, mehr zu sich selbst als zu ihr.
Kirai blickte wieder zum Scanner, ein ungutes Gefühl in ihrem Magen. Garland hatte sein Ziel fast erreicht.
Beeil dich, dachte sie. Bitte beeil dich.
Der Kontakt stand kurz bevor. Garland deaktivierte die Schulterdüsen und ließ sich einfach von der Schwerkraft hinabziehen. »Geist«, rief er über die Helmlautsprecher. »Kumpel, ich bin hier!« Dann durchbrachen seine silberumhüllten Füße die Grenze zwischen totem und lebendigem Schleim. Augenblicklich spürte er einen Sog, als würden eifrige Hände ihn an den Fesseln ergreifen und schneller abwärts ziehen. Garlands Herz raste, aber er hatte keine Angst. Der leblose Schleim lichtete sich wie eine Gewitterwolke, und nur drei Lidschläge später hüllte ihn eine lebendige Masse sanft ein, halbtransparent und von smaragdfarbener Phosphoreszenz erfüllt. Er blinzelte die Scanneranzeige aus und staunte über das lebendige Glühen um ihn herum. »Ich bin hier«, rief er wieder. »Bitte sag mir, dass du mich hören kannst.«
»Ich kenne dich«,
flüsterte eine Stimme durch seinen Verstand, so leise, dass er sich nicht sicher war, ob er sie wirklich vernommen hatte oder nicht. Ihre Schwäche erschreckte ihn.
»Ich bin's, Garland. Sag nicht, du hast mich schon wieder vergessen.«
Es sollte ein schlechter Witz sein, aber er fürchtete, dass mehr Wahrheit darin stecken könnte, als ihm lieb war.
»Garland«, flüsterte die Stimme ratlos. »Garland.«
»Garland Rokaitor, Sohn des Yrkal. Weißt du noch? Der letzte der Kronda. Der liebenswerte Ex-Pirat.«
Unsicherer fügte er hinzu. »Dein Kumpel?« Die grün leuchtende Masse um ihn herum zuckte. Er hörte, spürte ein langes, kummervolles Seufzen.
»Es ist zu vieles vergangen. Meine Erinnerung, mein Körper, vergiftet.«
»Ja«, sagte Garland mitfühlend, »ja, ich weiß. Es tut mir leid.«
»So vieles vergessen. Ein schwarzes Loch in meinem Geist. Ich sterbe.«
Garland wusste nicht, was er sagen konnte. Und selbst wenn, er hätte kein Wort herausbekommen.
»Ich will nicht sterben. Was wird aus mir werden? Wer bin ich? Was bin ich?«
Tränen stachen in Garlands Augen. »Du bist mein Kumpel«, sagte er. »Mein Freund, der Geist des Meeres von Virides.«
»Ja, ja, ich erinnere mich wieder. Oh, so vieles ist verloren.«
»Was ist passiert?«, fragte Garland. Erst jetzt nahm er wahr, dass er an ein und derselben Stelle schwebte, vom Geist mit vorsichtigen Händen gehalten. »Was hat das mit dir gemacht?«
»Weiß es nicht mehr. Vergangen. Ein dunkles Schiff, das fiel. Danach Schmerz. Ich habe geschrien. Für Tage. Aber niemand hat mich gehört.«
Die Drohun. Wut brandete über die Leere in Garlands Brust.
Dafür reiß ich euch die Metallärsche auf.
Garlin,
sagte der Geist plötzlich freudig und der grüne Schein leuchtete kurz auf.
Ja, ja, ich erinnere mich. Garlin, mein Meister.
Garlin lächelte, erleichtert über das Erkennen. Ich hab dir doch schon mal gesagt, nenn mich nicht so.
Aber du bist mein Meister, einer meiner Schöpfer. Wie geht es deinem Vater? Wie geht es Vago, dem Gütigen?
Nun wurde Garlins Lächeln traurig. Geist, Vago ist tot. Hast du das vergessen?
Oh.
Garlin spürte eine Welle des Bedauerns über sich hinwegrollen. Aber vorher hat er mich zu dir geführt. Weißt du noch? Er spürte, wie der Geist des Meeres angestrengt in seiner Erinnerung bohrte.
Ja, da war etwas. Eine Suche. Eine Frage.
Genau. Ich hab nach ihnen gesucht. Nach den Konda. Du hast mir die Koordinaten ihrer Welt gegeben. Erinnerst du dich?
Nein.
Garlin machte eine gleichgültige Geste. Ist nicht schlimm. Kein Problem. Dann sagte er, Geist, ich hab sie gefunden.
Gefunden? Wen?
Na, die Konda.
Ah.
Wieder glühte die smaragdfarbene Sphäre aus Schleim auf.
Die Konda, meine Schöpfer, wie geht es ihnen? Haben sie dich in ihren Reihen willkommen geheißen, Meister?
Nein, Garlin ließ die Schultern hängen. Nein, haben sie nicht. Sie sind tot, Geist. Sie alle. Es gab eine Seuche. Alles, was von ihnen übrig ist, war Glas.
Oh, oh nein.
Das Leuchten des Geistes verlor an Kraft. Tut mir leid, Kumpel. Garlin streckte die Hand aus, als wollte er sie auf die nicht vorhandene Schulter seines Freundes legen.
Meine Schöpfer, vergangen,
klagte der Geist. Garlin wurde von seiner Trauer fast erdrückt. Sie drohte, sein Herz zu brechen.
Wir sind allein, allein im Universum. Und bald wirst nur noch du da sein, Garlin Rokaitor, Sohn des Vago.
Garlin blinzelte gegen seine Tränen an. Ja, sagte er leise.
Warum bist du gekommen?
Na, ich hab's dir doch versprochen, erinnerte Garlin sanft, dass wir uns wiedersehen.
Hast du? Oh, ich muss es...
Mach dir darüber keinen Kopf. Ich bin jetzt hier, Kumpel. Wieder flutete Trauer durch Garlins Verstand und Furcht.
Ich will nicht sterben, Garlin, Sohn des Vago. Ich habe Angst, große Angst.
Garlin wusste nicht, ob es die Gefühle des Geistes waren oder seine eigenen, die ihm einen Kloß im Hals verursachten.
Ich wünschte, ich könnte irgendwas für dich tun, Kumpel.
Plötzlich eine Welle der Freundschaft, der Liebe. Warm, wie die Sommersonne.
Das hast du bereits. Du bist hier. Ich bin nicht allein.
Hör mal,
Garlin schämte sich fast, es auszusprechen.
Es gibt ein paar Dinge, die ich dich fragen wollte. Ich hatte gehofft, dass du mir weiterhelfen kannst, weil es sonst keiner kann. Ich meine, keiner, den ich kenne.
Die Schattenhelix,
flüsterte der Geist des Meeres verstehend. Garlin blinzelte verblüfft. Dann erinnerte er sich, dass er mit einem Telepathen sprach.
Sie ist wie du und ich, sagte Garlin, die einzige ihrer Art. Zumindest meinte Vago das.
Sie ist einsam.
Ich weiß.
Garlin erinnerte sich an die Stimme der Helix, ihr Wehklagen.
Garlin, ich habe dich vermisst.
Seine Zungenspitze befeuchtete kurz die trockenen Lippen. Am Anfang, als ich mich mit ihr verbunden habe, da hat sie mir eine Vision vom Schattenraum gezeigt.
und ich konnte ihre Stimme ganz klar in meinem Kopf hören.
Er zitterte bei der Erinnerung, wie sie ihn auf den geistigen Horrortrip in den Abgrund mitgezerrt hatte, ohne jede Vorwarnung.
Ja,
hauchte der Geist des Meeres.
Die Verschmelzung kann eine erschreckende Erfahrung sein, wenn man nicht darauf vorbereitet ist.
Was kann einen darauf schon vorbereiten? Dachte Garnen. Ich bin gerade rechtzeitig aufgewacht, um meinen Freunden zu helfen. Die Helix, sie hat ein Monster aus dem Schattenraum hervorgezaubert, ohne dass ich das wollte. Sie hätte einen meiner Leute beinahe umgebracht.
Nein,
flüsterte der Geist.
Doch!
Nein, sie tut nichts ohne deinen Willen. Die Helix würde nie zulassen, dass du durch sie Schaden nimmst. Oder einer der deinen.
Garland blickte in die phosphoreszierenden Massen.
Warte, du hast gesagt, sie macht nichts ohne meinen Willen.
Habe ich?
Der Geist klang verlegen.
Ja, gerade eben. Wenn sie nichts macht, ohne dass ich es will, wie hat sie dann damals die Monster gerufen? Uns durch den Schattenraum gebracht?
Nicht sie war es, sondern du. Du hast sie unbewusst kontrolliert.
Hab ich? Garland runzelte die Stirn. Du meinst, rein instinktiv, durch so eine Art sechsten Sinn?
Du bist ein Gronder,
wisperte der Geist des Meeres, als wäre damit alles geklärt.
Aber sie spricht nicht mehr mit mir.
Garland breitete hilflos die silberumhüllten Hände aus. Seit wir damals das erste Mal durch den Schattenraum geflogen sind, habe ich sie nur ein-, zweimal gehört. Und jetzt kommt nichts mehr, außer leises Geflüster, das ich die meiste Zeit nicht mal wahrnehme.
Weil du dich vor ihr fürchtest.
Ich...
Garland brach ab. Ja, erkannte er. Ja, das war es gewesen. Die ganze Zeit lang. Er hatte sich vor der Helix gefürchtet. Vor dem Schattenraum, vor seinem Erbe, vor der Macht, die es mit sich brachte. Davor, wie die Helix ihn verändern könnte.
»Du hast sie seitdem wieder benutzt, nicht wahr?«
fragte der Geist, obwohl er die Antwort kennen musste.
»Ja«, Garland nickte unter dem Helm. »Zweimal, ohne wirklich zu wissen, was ich da mache.«
»In Momenten, als deine Verzweiflung größer war als deine Angst.«
Könnte man so sagen.
Nein, es stimmte. Auf der Flucht von der Welt seines Volkes, von Varidur eingesperrt, während Kirai schrie, auf der Flucht vor den Juhun und Varidurs Handlangern, immer wenn die Not seine Zweifel verdrängt hatte. Aber es gab noch eine Emotion, die die Helix erwecken konnte. Wut.
Sie ist sehr betrübt, sagte der Geist des Meeres. Sie war einsam. Für eine lange, lange Zeit, bis du kamst und ihr miteinander verschmolzen seid. Aber du hast dich gegen sie gewehrt, sie abgelehnt. Das hat sie verletzt. Die Verschmelzung wurde nicht vollendet.
Woher weißt du?
Sie hat es mir gesagt.
Garland riss die Augen auf. Du kannst sie hören?
Ja, du nicht?
Nein, das habe ich doch eben gesagt. Sie spricht nicht mehr mit mir.
Ein Verdacht keimte in ihm auf. Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte.
Halt, warte mal. Willst du mir sagen, heißt das, die Helix ist eingeschnappt?
So könnte man es bezeichnen.
Für eine Sekunde oder zwei starrte Garland mit offenem Mund.
»Na, großartig«, sagte er, als er sich wieder gefasst hatte. »Das ist einfach... Hör zu, sag ihr, ich wollte ihre Gefühle nicht...«
Er legte die Hände an die Seiten seines Helms.
»Oh Mann, das ist doch albern. Sie ist nur ein Ding.«
»Genau wie ich.«
»Genau wie Efi. Faktisch nur eine Maschine. Und dennoch viel, viel mehr.« Garland schwieg. Was sollte er tun? Die Helix streicheln, ihr Blumen schicken und sagen, wie leid es ihm tat?
Okay, pass auf. Sag ihr, ich war nicht vorbereitet, okay? Ich konnte nicht wissen, was sie mir zeigt, was sie drauf hat. Was muss ich tun? Er seufzte. Was muss ich tun, damit sie nicht mehr sauer auf mich ist?
Du musst die Verschmelzung vollenden. Nur wenn du dich ihr ergibst, kann sie dir untertan sein.
Sein Traum. Der Schattenriss, der die Hand nach ihm ausstreckte. Er hatte vermutet, dass es die Helix war, die in seinem Unterbewusstsein herumspukte. Aber die Geste war ihm immer bedrohlich vorgekommen. Aber jetzt erschien ihm die ausgestreckte Hand fast verzweifelt, wie die Hand einer Geliebten, die versuchte, ihren Liebsten zu ergreifen, bevor sie ihn für immer verlor.
Was müsste ich tun, um mit ihr zu verschmelzen, meine ich?
Ergib dich ihr,
wisperte der Geist des Meeres.
Ohne Furcht, ohne Zweifel. Du bist Garlin Rokaidor, ein Träger des Schattens, ein Herr des Abgrunds. Und sie ist ein Teil von dir. Du musst es akzeptieren.
Garlin sagte nichts. Er wusste nicht, ob er dafür bereit war, ob es wirklich das war, was er wollte, und welchen Preis er dafür zahlen würde.
Sie sehnt sich danach, dass ihr endlich eins werdet. Sie braucht die Kronda. Sie braucht dich.
Vagos Stimme drängte sich ihm auf. Die Aufzeichnungen, die der Abscheuliche für ihn auf der Heimatwelt seines Volkes hinterlassen hatte. Die Schauergeschichten über die Kronda. Wie verdreht sie gewesen waren, nach jedermanns Standard. Wie, er zögerte, das Wort zu benutzen, doch es passte so gut wie kein anderes. Böse. Geist, sagte er, ich hab dich das nie gefragt, aber wie waren sie so drauf, meine Leute? Die Kronda. Er spürte ein erneutes Seufzen des Geistes in seinem Verstand wie einen kühlen Windhauch.
Ach, so vieles ist vergangen. Aber ich erinnere mich an sie, solange ich existiere. Oh, sie waren wundervoll, von einem unbeugsamen Willen erfüllt. Die auserwählten Herrscher des Universums.
Und er erzählte Garlin von den Kronda. Spielte die Bilder direkt in seinen Verstand ab. In einem dunklen Strudel sah er all ihre Feldzüge und Eroberungen durcheinanderwirbeln, sah die Völker, die sie vernichtet oder für immer entstellt hatten, die Welten, Systeme, Galaxien, die in ihrer eigenen Ära unter ihrer Grausamkeit gelitten hatten, unter ihrem Machthunger. Er sah nicht eine Schattenhelix, sondern tausende davon, die die Schiffe ihrer Herren durch den Schattenraum führten und sie wie Gespenster über ihre Feinde herfallen ließen. Die Träger des Schattens, die Herren des Abgrunds. »Hör auf«, wollte Garlin rufen, während die Bilder durch seinen Kopf jagten, doch der Geist geriet in Verzückung. Garlin fühlte seine Bewunderung, seine Liebe, seinen Stolz auf ihre Ambitionen, die Kühnheit ihrer Vision, ihre Ruchlosigkeit, ihre kalte Perfektion. Dann verebbte der Sturm von Bildern und hinterließ nur den Geschmack von Asche und Blut in Garlins Mund. Er rang nach Atem. Also stimmte es. Sein Herz verwandelte sich in Blei. Vago hatte die Aufzeichnungen der Kronda nicht falsch interpretiert. Sie waren blutgierige, geisteskranke Bastarde gewesen. Und er war einer von ihnen.
»Du bist von ihnen abgestoßen«,
flüsterte der Geist des Meeres.
»Aber das musst du nicht sein. Du wirst erkennen, wie vollkommen sie waren, wie erhaben.«
Garlin war unfähig, etwas zu erwidern. Er hoffte aus tiefstem Herzen, dass dies niemals der Fall sein würde, dass sie nie etwas anderes für ihn sein würden als durchgedrehte, größenwahnsinnige Killer.
»Ich trauere um ein Universum ohne die Kronda«, sagte der Geist, und seine Liebe und sein Kummer waren echt.
Auf einmal war Garland nur noch von dem Wunsch erfüllt, die schleimige Umarmung des Geistes zu verlassen und diese Welt weit hinter sich zu lassen. »Wenn du diese Typen liebst«, dachte er, »dann bist du genauso krank wie sie, noch kränker.« Aber dann erinnerte er sich. Der Geist des Meeres war ihr Geschöpf. So gut wie alle Erinnerungen, die er besaß, waren ihm von den Konda eingegeben worden. Wie konnte er anders, als sie zu lieben? Am Ende war Garlands Mitleid für das sterbende Wesen größer als seine Abscheu. Und es gab immer noch Dinge, die er fragen wollte, fragen musste. »Geist«, sagte er, »hör zu. Ein anderer Grund, warum ich hergekommen bin, ich meine, abgesehen von meinem Versprechen«, er atmete tief durch, »ich habe gehofft, dass sie doch nicht alle tot sind. Fargo hat gesagt, einige von ihnen hätten ihre Heimatwelt verlassen, als das Virus kam, um Heilung zu suchen. Vielleicht sind sie noch irgendwo da draußen.« »Na klar, nach Millionen von Jahren«, sagte ein zynischer Teil von ihm, und plötzlich kam er sich dumm vor, je daran geglaubt zu haben. »Aber dennoch, ich dachte, Sie könnten mir helfen, die Helix zu verstehen. Und außerdem, meine Freunde, Sie brauchen Hilfe im Kampf gegen einen ziemlich üblen Typen. Ich habe gedacht, wenn ich noch welche von meinen Leuten finde, können Sie uns helfen. Ich meine, das Universum ist riesig und verrückt, verdammt. Sie können nicht alle tot sein.« »Und Sie können nicht alle komplett irre gewesen sein«, fügte er im Gedanken hinzu. »Ich habe gedacht, vielleicht weißt du irgendwas. Hast irgendeinen Anhaltspunkt, wo ich anfangen kann, sie zu suchen. Irgendwas, das du mir letztes Mal nicht sagen konntest, weil die Zeit zu knapp war oder weil du es vergessen hattest.« Der Geist schwieg. Garland lächelte müde. Aber wahrscheinlich war das nur Wunschdenken, was? Der Geist hüllte sich weiter in Schweigen. Aber Garland fühlte, dass er nicht schwieg, weil ihm die Antwort fehlte, sondern weil er sie ihm nicht geben wollte. Sein Herz beschleunigte seinen Schlag. Auf einmal war da wieder Hoffnung. »Alter, wenn du irgendwas weißt, irgendwas, das mir helfen kann!« »Ich...« Garland spürte, wie der Geist sich davor scheute, es auszusprechen.
»Ich weiß es nicht mehr. Es tut mir leid.«
»Doch, du weißt was, das merke ich doch!« Garland hob flehend die Hände. »Bitte, hilf mir!«
»Es ist so lange her. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere.«
»Sag es mir! Bitte!«
»Vor Ewigkeiten, als die Kronda in diese Ära geflohen waren, kam es zu einem Schisma innerhalb ihres Volkes. Ein Streit darüber, wie das Schicksal deines Volkes geformt werden sollte. Die Abtrünnigen, sie waren keine wahren Kronda, sie waren degeneriert, verblendet, krank im Geist. Sie glaubten, der Schlüssel zum weiteren Überleben deines Volkes wäre es, sich mit den Wesen dieser Zeit zu verbünden, anstatt sie zu unterwerfen, wie es die wahren Kronda forderten.«
Garland konnte es nicht glauben. »Diplomatische Kronda?« Seine Stimme überschlug sich vor Aufregung. »Was ist aus ihnen geworden? Aus den Abtrünnigen?«
»Man ließ sie am Leben«,
flüsterte der Geist des Meeres, hörbar missgestimmt über diesen Fakt.
»Ein seltener Akt der Gnade. Sie wurden ins Exil verbannt. Nach Skaia.«
»Skaia?«
»Eine Gefängnissphäre eigens für sie geschaffen. Im Schattenraum.«
Garland erschauderte. Er war nicht mal im Ansatz fähig, sich ein Leben in diesem Albtraumuniversum vorzustellen. »Aber du weißt nicht, was aus ihnen geworden ist. Es war keine Frage, ob sie noch leben könnten.«
»Nein, der Schattenraum, er hat eigene Gesetze von Raum und Zeit. Es ist möglich, dass sie noch existieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, Garland Rokaitor.«
Garland schloss die Augen. Er wusste, was er zu tun hatte. Es schien, als habe sein ganzes Leben darauf hingeführt, als habe es nie eine andere Alternative gegeben. Das heißt, ich muss dorthin gehen, um es rauszufinden.
Nein,
wisperte der Geist.
Das musst du nicht. Sie waren degenerierte Feinde deines Volkes.
Garland sah von einer Antwort ab. Vielleicht waren sie nach all der Zeit ebenso ausgestorben wie ihre Brüder in diesem Universum. Aber wenn nicht, wenn sie irgendwie überlebt hatten, sich weiterentwickelt. Vielleicht hatten sie Artefakte, Waffen, die Rick und ihm im Kampf gegen Ruli Khan helfen konnten. Doch er sagte dem Geist nichts davon, weil er wusste, dass dieser ihm keine Antwort geben würde, die er hören wollte. Und wenn der Geist seine Gedanken gelesen hatte, dann ließ er sie unkommentiert. Eine Reise durch den Schattenraum. Die Vorstellung erschreckte ihn. Was konnte es dort anderes geben als Schwärze und Ungeheuer und seine eigenen verzerrten Schreie? Skaya, dachte er und brannte den Namen in seiner Erinnerung ein. Skaya! Als er die Augen wieder öffnete, registrierte er zum ersten Mal, dass der Smaragdschein um ihn herum während der letzten Minuten an Kraft verloren hatte. Nur ein matter Schimmer war davon übrig, so schwach wie erlöschende Kohlen. Geist, was ist los?
Es hat mich viel Kraft gekostet, mit dir zu sprechen, Meister. Mich zu erinnern.
Dann ruh dich aus, okay? Du hast mir sehr geholfen.
Meister,
raunte der Geist.
Ich sterbe sehr bald schon. Ich bin müde. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich entsetzlich müde.
Der grüne Schimmer wurde schwächer, war fast erloschen. Jenseits davon drohte die absolute Schwärze der Tiefe. Nein, rief Galen. Nein, 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 halt durch! Es muss irgendwas geben, womit wir dich wieder auf die Beine kriegen.
Meister.
Der Geist war kaum noch zu hören.
Was wird aus mir werden, wenn ich nicht mehr bin?
Ich... Etwas schien Galen die Kehle zuzudrücken. Ein schrecklicher Druck legte sich auf sein Herz.
Meister, ich habe solche Angst.
Ich weiß, sagte Galen. Tränen verschleierten seine Sicht. Ich weiß. Er wollte ihm etwas sagen, etwas Tröstendes, aber was? Geschichten von himmlischen Sphären, der Unsterblichkeit der Seele, all das Zeugs, an das er selbst nicht glaubte? Nein, das konnte er nicht. Sein Freund starb, und er wollte ihn nicht in Furcht gehen lassen. Ganz ruhig, sagte er mit sanfter Stimme, du brauchst keine Angst zu haben. Du bist lebendig, das hast du selbst gesagt. Und alles, was lebt, hat eine Seele, oder?
So heißt es.
Ich weiß nicht, was danach kommt, sagte Garland. Aber wenn es stimmt und die Seele lebt weiter, dann gilt das auch für dich. Ich meine, du warst mal ein Raumschiff und ein Planet voller Glibber. Und daraus ist was Neues geworden. Was Cooles. Meinst du, das Universum wird dich einfach so verschwinden lassen? Stille folgte. Eine lange, lange Zeit, während die Substanz um ihn herum den letzten Rest ihres lebendigen Grüns aushauchte. Erst als er gar nicht mehr darauf zu hoffen wagte, hörte, fühlte er die Worte des Geistes.
Ich danke dir, Galen Rokaido.
Nichts zu danken, sagte Galen. Tränen tropften von seinem Kinn. Und hey, wer weiß, vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. In einem anderen Leben. Irgendwo. Irgendwann.
Ich freue mich darauf, Meister.
Ich
Meister, sagte Garlin. Freund.
Diesmal wartete er vergeblich auf die Antwort. Er schwamm in schleimiger Schwärze, wieder erfasst vom Sog der Schwerkraft. Allein.
Geist,
sagte er und lauschte, dann noch einmal, lauter.
Geist!
Das Flüstern in seinem Kopf war verstummt.
Mach's gut,
sagte Garlin, sich selbst dafür hassend, dass er seinen Freund belogen hatte. Der Alarm stach unvermittelt und nadelspitz in ihre Ohren. Kirai zuckte zusammen.
Was ist los?
Parker sprang auf.
Taucht er endlich auf?
Kirai warf ihm einen giftgrünen Blick zu.
Klingt das wie ein Er-taucht-auf-Signal?
Sie blickte zum Scanner.
Oh nein,
sagte sie. Ein Schwarm von leuchtenden Punkten hielt vom Nordosten auf die Vago zu. Druhun. 10-mal so viele wie zuvor. Das Schattenspiel.
Verfluchte Scheiße,
zischte Parker. Zum ersten Mal war Kirai einer Meinung mit ihm. Es schien, als hätten sich alle verbliebenen Druhun auf dem Planeten zusammengerottet, um sie jetzt endgültig zu erledigen.
Worauf wartest du?
Parkers Stimme dröhnte nah an ihrem rechten Ohr. Wir müssen starten! Sie wirbelte zu ihm herum.
Garlin ist noch da unten!
Na und, dann hol ihn mit dem Teleporter.
Parker brach ab, als er sich erinnerte, dass diese Option nicht offen stand. Seine Nasenflügel blähten sich frustriert auf.
Verdammt, wir haben keine Zeit, auf ihn zu warten.
Kirai stellte sich schützend vor die Konsole.
Ich fliege nicht ohne ihn.
Ihm wird da unten schon nichts passieren. Wenn wir jetzt losfliegen, können wir die Viecher von ihm weglocken und ihn später abholen.
Sie verengte die Augen zu Schlitzen.
Sie haben mich gehört.
Er machte einen Schritt auf sie zu.
Mädchen, es sind 28 Männer und Frauen an Bord. Keiner von ihnen, inklusive mir, hat Lust, hier unten auf diesen Heuschreckenschwarm aus der Hölle zu warten. Unsere einzige Chance ist, den Planeten zu verlassen. Wir können den Jungen später abholen. Sein Anzug hat genug Luft und...
Kirai warf einen Blick auf das Waffendisplay. Wir könnten versuchen, sie von hier aus abzuschießen.
Es sind zu viele, vergiss es.
Bevor du sie alle aus dem Himmel geholt hast, ist der Rest beim Schiff und bohrt sich durch den Schild. Was meinst du, wie die Scheißdinger uns aufs Kreuz gelegt haben?
Flucht ist unsere einzige Chance.
Die Druhun waren keine 100 Klicks mehr entfernt. Sie wussten genau, wo sich ihre Beute befand. Kirais Atem ging schneller und schneller.
Gib die Konsole frei,
sagte Parker. Seine Stimme kühl und hart wie ein Eisblock. Bevor sie begriff, was sie tat, zückte Kirai Heskas Pistole vom Gürtel und entsicherte sie.
Sie bleiben, wo sie sind, sagte sie.
Parker starrte sie finster an.
Sei nicht dumm, Mädchen.
Ich habe gesagt, wir warten auf Garlin.
Bis er hier ist, sind wir vielleicht alle tot. Bedeutet dir seine graue Haut mehr als deine eigene?
Zumindest mehr als deine.
Er hat mich vorher nicht im Stich gelassen und ich lasse ihn nicht im Stich, sagte sie. Bleiben Sie zurück!
Jetzt, rief Parker.
Kirai hörte, wie sich die Türen zu den Quartieren fast zeitgleich öffneten. Schritte donnerten über den Hauptgang. Im Nu war die Brücke voller Terraner. 2 Handvoll der größten und stärksten von Parkers Artgenossen. Männer und Frauen mit harten Gesichtern und noch härteren Muskeln. Kirais Blick flog von einem zum anderen, gefolgt von der Mündung der Waffe. Ihre Knie zitterten.
Parker lächelte. Komm schon, Mädchen. Gib die Konsole frei.
Zurück,
sagte Kirai. Ihre Stimme bebte.
Was zum Murschner ist hier los?
Alle Blicke flogen durch die Brückentür in den Hauptgang.
Endlich!
Kirai atmete aus, als sie Garlin sah, der sich seinen Weg durch Parkers Leute bahnte. Sein silberner Schutzanzug war mit schleimigen Fetzen bedeckt, der Helm wieder zur Kapuze gemorpht und zurückgeschlagen. Trotzdem ließ sie die Waffe nicht sinken.
Sie wollten das Schiff übernehmen.
Garlin funkelte Parker an. So bedanken Sie sich für unsere Gastfreundschaft, ja?
Verdammt nochmal, diese Druhun-Dinger sind im Anmarsch!
Parkers Zeigefinger zeigte auf den Scanner
und ihr werdet sie nicht alle abschießen können. Unsere einzige...
Wer sagt, dass ich das vorhab?
Garlan gesellte sich zu Kirai. Sie spürte ihre Zuversicht zurückkehren. Aber sie erkannte auch die Traurigkeit, die er hinter seiner düsteren Miene verbarg. Was war in der Tiefe geschehen?
Alles okay?
Flüsterte sie. Später, gab er zurück. Er wandte sich an die Menschen. Wir hauen ab von hier. Er sagte es bitter, endgültig. Und Kirai wusste, der Geist des Meeres war vergangen. Er tat ihr leid.
Parker nickte mit grimmiger Befriedigung. Endlich jemand mit etwas Vernunft im Schädel. Worauf wartest du? Starte das verdammte Schiff.
Sobald sie in ihren Quartieren sind, sie alle.
Wir denken nicht da.
Mit steinerner Miene hob Garlan die Schattenhelix. Schwarze Energie glühte und ließ die Menschen zurückweichen. Parker hob die Hände, als wüsste er, wozu das Ding fähig war.
Also gut, Leute, ihr habt den Captain gehört. Beeilt euch!
Einige Terraner gaben widerwillige Geräusche von sich, aber sie gehorchten.
Schiff, sagte Garlan, die Quartiere versiegeln und gib vollen Schub. Wir gehen zurück ins All.
Kirai atmete tief durch. Die Vago startete die Antriebe. Ihre Schubdüsen zerfetzten die Schleimmassen und jagten das Schiff zurück zur Oberfläche, Richtung Westen, fort von den Juhun. Doch der Schwarm ihrer Verfolger wechselte augenblicklich die Richtung und heftete sich ihnen an die Fersen.
Waffen und Schilde hochfahren, befahl Garlan.
Kirai sah, wie sich der schillernde Energiewall vor dem Schiff aufbaute und die graugrünen Massen zurückdrängte. Trotzdem wollte sich ihre Anspannung nicht lösen. Sie hatte wieder in ihrem Pilotensessel Platz genommen und ihre Fingernägel krallten sich in die samtbezogenen Armlehnen. Sie blickte zu Garlan. Sie wünschte, sie hätte etwas gewusst, das ihn trösten konnte.
»Es tut mir leid«,
sagte sie. Er schien zu wissen, was sie meinte.
»Ja«, sagte er, »mir auch.«
Die Vago durchbrach das gräuliche Phlegma. Im kalten Licht der Sterne erinnerte das sterbende Meer an halbgeschmolzenes Blei. Garlan ließ das Schiff in Richtung der Druhun feuern. Die Partikelstrahlen schossen wie glühende Kometen durch die Nacht von Virides, doch sie vergingen, ohne Schaden anzurichten. Die Druhun waren noch außerhalb der Waffenreichweite, und Garlan hoffte, dass sie es nach den Warnschüssen auch bleiben würden. Irgendwo in seinem Herzen formte sich der Schwur, eines Tages alle diese Mistviecher auszubrennen, sie für den Mord an dem Geist büßen zu lassen. Aber nicht heute. Heute war er froh, wenn er diese Welt verlassen konnte, wenn Ki und er sicher waren, und sei es nur für eine Zeit. Er musste nachdenken, seine Gedanken ordnen. Er blickte zur Höhenanzeige. Die Vago hatte sich 10 Meter über den Schleim erhoben, dann 20 Meter, 40, während sie unaufhörlich beschleunigte. Bald würde sie die Schallmauer durchbrechen und dann...
»Warnung«, sagte das Schiff. »Systeme überlastet. Warnung.«
Garlan und Kirai sahen sich erschrocken an. Bevor einer von ihnen Zeit hatte zu fluchen, erschütterte ein lauter Knall die Vago. Die Lichter fielen aus. Für eine Sekunde war es stockfinster an Bord. Dann glühte die Notbeleuchtung auf.
»Fuck«, dachte Garlan in einem Fort. »Fuck, fuck, fuck, fuck.«
Bevor er begreifen konnte, was geschehen war, verlor das Schiff an Höhe. Sein Bug kippte Richtung Ozean. Sie stürzten ab. Schon wieder.
»Ki, schnall dich an!«
Aber das hatte sie längst getan. Blitzschnell tat er es ihr gleich, während die Fliehkraft an ihnen zerrte. Sie hörten die Terraner in ihren Quartieren schreien. Die Fallschirme durchzuckte Skalen. Aber die Dinger würden ihnen diesmal nicht helfen, nicht in dieser geringen Höhe. Dann kam der Aufprall. Garlan biss die Zähne zusammen, als das Schiff auf dem Ozean aufschlug. Seine Masse und Geschwindigkeit ließen es über den Schleim schlittern. Das Brückenfenster zeigte ihnen die zähen Fluten, die vor dem Bug aufgeworfen wurden. Eine Gischt aus Phlegma. Etwas Dunkles, Kantiges stellte sich dem Schiff entgegen. Eine Mauer aus geschwärztem Metall, so riesig, dass sie die Sterne verdunkelte. Die Überreste einer Forschungsplattform, die auf der Oberfläche schwamm wie ein hässlicher Eisberg.
»Festhalten!« brüllte Garlan.
Im nächsten Moment schlug das Schiff gegen die Mauer. Das Kreischen von Metall mischte sich mit Kirais Schrei. Der erneute Aufprall drückte Garlan gegen die Sicherheitsgurte und zerquetschte ihm dabei fast den Brustkorb.
Er ächzte vor Schmerz. Dann wurde er zurückgeschlagen gegen die Rückenlehne seines Sessels. Das Schiff ächzte und stöhnte unter den Qualen. Dann war Stille. Der grüne Schein der Notbeleuchtung erinnerte ihn an die Umarmung des sterbenden Geistes. Garlen atmete tief durch. Er sah Kirai an und Kirai sah ihn an, soweit sie es konnte, mit ihrem wirren Haar im Gesicht. »Alles noch dran?« fragte er. Sie nickte, dann zuckte sie unter Schmerzen zusammen.
»Gib ein paar blaue Flecke!«
Die Rufe der Terraner drangen aus den Quartieren. Sie hämmerten gegen die Türen ihrer Zellen. Jemand weinte. Erst jetzt nahm Garlen den Geruch wahr, der das Innere des Schiffes erfüllte. Der Geruch von verbrannten Aggregaten.
»Was zum Teufel war das?« hörte er Parker brüllen. »Hey, seid ihr taub, verflucht nochmal! Was ist passiert?«
»Alter, ich glaub das nicht!« Garlen schlug auf die Kristallkonsole. Sie war ebenso dunkel wie der Scanner und alle anderen Anzeigen. »Wir haben keinen Saft mehr!« Und die Juhun waren immer noch da draußen, auf dem Weg zu ihnen.
»Scheiße«, sagte Garlen. Er fuhr sich mit beiden Händen durch das Haar. »So eine gottverdammte...«
»Garlen, sie sind bald hier.«
»Das weiß ich.«
»Was machen wir? Wir sind knapp 30 und die sind 100 oder mehr.«
Er sah die Verzweiflung in Kirais Augen flackern wie ein kränkliches, grünes Licht. Er verstand sie nur zu gut. Er hatte selbst gesehen, wie die Juhun die Terraner niedergemäht hatten. Die Terraner hatten gewonnen, ja, aber die Juhun waren nur wenige gewesen. Nur ein Bruchteil der Armee, die jetzt da draußen herumgeisterte, und von den Menschen war nur ein kümmerlicher Rest geblieben. Was sollten sie tun? Was konnten sie tun? Das Schiff steckte im Schleim fest, mal wieder, ohne Schilde, ohne Waffen. Alles, was sie hatten, waren ihre unfreiwilligen Passagiere und die Laser, die sie ihnen abgeknöpft und im Frachtraum verwahrt hatten. »Es gibt nur eins, was wir tun können«, sagte Garlen. Schmerz pochte in seinen Schläfen. »Wir kämpfen.« Kirai stieß die aufgestaute Luft aus. »So etwas hatte ich befürchtet.« Sie streckte ihren Arm aus und legte ihre Hand auf seine. »Also gut«, sagte sie und zeigte den Hauch eines entschlossenen Lächelns. »Wir kämpfen.« Die Quartiere waren immer noch verriegelt und der Öffnungsmechanismus hatte keinen Strom. Also brachten Garlen und Kira ihre Laser zum Einsatz und schweißten die Türen auf, eine nach der anderen. Die Terraner hatten den Absturz nicht ohne schwere Blessuren überstanden. Nicht wenige von ihnen hatten Platzwunden in den Gesichtern, verstauchte Gelenke, gebrochene Finger und Zehen und Beulen, die dicker und blauer wurden, während Garlen hinsah.
»Rede endlich!«
Parker baute sich vor ihm auf. Seine rechte Gesichtshälfte war ein einziger blauer Fleck, sein Auge zugeschwollen.
»Was ist passiert, verflucht nochmal?«
Garlen sah ihn nicht an, sondern seine Technikerin, die Frau namens Kowalski, eine der wenigen ohne sichtbare Wunden. Aus irgendeinem Grund drängte sich Garlen die Vorstellung auf, wie Parker die zartknochige Frau fest und geborgen hielt, während das Schiff aus dem Himmel stürzte.
»Der Reaktor ist abgekackt. Irgendwas riecht angekokelt.«
»Aber«, setzte Kowalski verwirrt an, ihre Augen feucht, »der Bypass müsste...«
»Sagen Sie das nicht mir, sagen Sie das dem Bypass.«
»Kümmern Sie sich darum, Linda«, sagte Parker, »und das so schnell wie möglich.« Garlen bewunderte ihn für seinen relativ kühlen Kopf. Er war nicht ohne Grund so weit in seiner Firma emporgestiegen.
»Sofort, Mr. Parker!«
Kowalskis Körper spannte sich kerzengerade. Sie nickte und lief los.
»Was ist mit uns?« fragte ein junger Terraner, dessen Kinnbärtchen Garlen an Rick erinnerte.
»Ihr kommt mit uns«, sagte Kirai.
Sie stürmten den Frachtraum. Garlen öffnete die Kiste, in der die Waffen der Terraner lagerten, und warf jedem von ihnen ein Schießeisen zu. Das Klicken und Zischen der dutzendfach durchgeladenen Laser klang fast musikalisch.
»Der Plan ist simpel«, sagte Garlen. »Wir gehen raus und schießen die Juhun ab, bevor die Juhun uns abschießen. Irgendwelche Fragen?«
Die Menschen sahen einander an. Unsicher. Ängstlich. Garlen erinnerte sich, dass sie keine Soldaten waren. Dass sie nur nach Hause wollten. Zurück zu ihren Familien. Und er erkannte, dass ihnen klar war, dass es nur die wenigsten von ihnen schaffen würden. Wenn überhaupt. Aber genauso erkannte er, dass sie nicht bereit waren, aufzugeben, sich den Laser ans Kinn zu halten und es kurz und schmerzlos zu machen. Langsam wurde ihm klar, warum Rick seine eigene Spezies trotz all ihrer Schwächen so sehr schätzte. Die Außenluke war halb vom Schleim verdeckt, also verließen sie das Schiff ein weiteres Mal über die Dachluke. Der Bug der Vago lag direkt am Rand der verkohlten Plattform. Sie hatten keine Schwierigkeiten, vom Schiff auf die metallene Fläche zu springen. »Plattform 11«, sagte Parker, »was davon übrig ist.« Garland sah sich um. Die mondlose Nacht spannte sich über ihnen. Ohne Lichtsmog in der Atmosphäre waren die Sterne hell genug, um die Aussicht vor ihnen zu beleuchten. Die Plattform breitete sich gute 100 Meter vor ihnen aus. Überall waren halb zerstörte Krangerüste zu sehen, die Wracks von Verladefahrzeugen und Robotern und Ruinen von containerartigen Bungalows. Der Boden war übersät von Lasernarben. Explosionen hatten schwarze Krater hinterlassen. Leichen lagen umher, wie von einem Wirbelsturm verstreut. Garland sah gebrochene Gliedmaßen und verkohlte Gesichter. »Gewöhn dich an den Anblick«, hörte er eine zynische Stimme in seinem Kopf sagen. »Vielleicht endest du genauso.« »Vielleicht«, dachte er trotzig, »aber nicht heute.« »Tut mir leid«, sagte er leise zu Kirai, »dass ich dich in diese Scheiße mit hineingezogen habe.« »Ich war diejenige, die es nicht langweilig haben wollte. Schon vergessen?« Sie zuckte gespielt sorglos mit den Achseln. »Wobei, manchmal ist ein bisschen Langeweile vielleicht gar nicht so schlecht.«
»Da sind sie«,
rief ein älterer Mensch mit weißem Bart. Alle Blicke folgten seiner Deutung Richtung Osten. Die Antriebsflammen ihrer Schubdüsen leuchteten in der Ferne wie eine unheilvolle Konstellation. Es war nur eine Frage von Minuten, bis sie in Schussweite waren. »Ausschwärmen«, rief Garland und versuchte sich vorzustellen, wieder an Vagos Seite auf Beutezug zu gehen. Unverwundbar und siegessicher. Es wollte ihm nicht gelingen. »Geht in Deckung und bleibt so lange am Leben, wie ihr könnt!« Die Menschen rannten in kleinen Gruppen hinter Fahrzeuge, Bungalows und alles andere, was ihnen Schutz versprach. Die Nacht war voller Schatten, die sie verbargen, aber Garland wusste, dass die Scanneraugen der Juhun sie auch in tiefster Dunkelheit ausmachen konnten. Er sah, wie Parker ihm grimmig zunickte, bevor er selbst mit einer Handvoll seiner Leute hinter einem umgestürzten Kontrollturm Deckung suchte, keine 10 Meter entfernt. »Der Kerl wartet nur darauf, dass sich das Blatt wieder wendet«, dachte Garland mit kalter Wut. »Dann fällt er dir in den Rücken.« Er verdrängte den Gedanken fürs Erste. Noch brauchte er Parker. »Hey, träumst du?« Kirai berührte ihn am Arm. »Hier geht's lang.« Sie zog ihn hinter das ausgebrannte Wrack eines Shuttles. Garland roch verschmortes Metall und sah eine verkohlte Hand aus einem gesplitterten Fenster ragen. Sie gingen hinter dem Shuttle in die Hocke und überprüften ihre Waffen. Garland spürte das Staccato, das Kirais Herzen vor sich hindonnerten. Vielleicht war es auch sein eigenes.